Der Predigttext für heute steht im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 23, die Verse 16 bis 29. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte dieser Propheten. Mit ihrem prophetischen Gerede täuschen sie euch. Sie verkünden euch, was ihnen ihr Herz einflüstert. Nichts davon kommt aus dem Mund des Herrn. Sie beruhigen diejenigen, die mich verachten, und behaupten immer und immer wieder: Der Herr hat gesprochen, ihr werdet in Frieden und in Sicherheit leben. Auch für jeden, der seinem sturen Herzen folgt, haben sie dieselbe Botschaft: Es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer von ihnen stand vor dem Herrn? Wer gehört zum Kreis seiner Vertrauten, so dass er sein Wort sehen und hören kann? Wer hat auf sein Wort geachtet? Wer hat es wirklich gehört? Seht her, der Sturmwind bricht los. Die Wut des Herrn wirbelt alles durcheinander und braust über die Köpfe der Frevler hinweg. Der Zorn des Herrn wird nicht aufhören zu wüten, bis er alles vollbracht hat, bis er getan hat, was sich der Herr in seinem Herzen vorgenommen hat. Wenn es soweit ist, werdet ihr das alles begreifen. Ich habe diese Propheten nicht geschickt. Sie aber kommen trotzdem angelaufen. Ich habe nicht zu ihnen gesprochen. Sie aber reden trotzdem prophetisch. Sie standen nicht im Kreis meiner Vertrauten. Sonst könnten sie meinem Volk meine Worte verkünden. Sonst würden sie es auf den rechten Weg zurückbringen und die Leute davon abbringen, Böses zu tun. Bin ich nur ein Gott, der den Menschen nahe ist? Oder bin ich nicht auch ein Gott, der fern ist? So lautet der Ausspruch des Herrn. Kann sich jemand so gut vor mir verstecken, dass ich ihn nicht sehe? Ausspruch des Herrn. Bin nicht ich es, der Himmel und Erde erfüllt? So lautet der Ausspruch des Herrn. Ich habe genau gehört, was diese Propheten in meinem Namen verkündet haben. Ihre prophetischen Botschaften sind erlogen, wenn sie behaupten: Ich hatte einen Traum, ja, einen prophetischen Traum. Wie lange soll das noch so gehen? Was wollen sie denn erreichen, wenn sie erlogene Botschaften verkünden, wenn sie das sagen, was ihnen ihr Herz einflüstert? Einer erzählt dem anderen seinen Traum. Wollen Sie, dass mein Volk so meinen Namen vergisst? Genauso haben es schon Ihre Vorfahren getan. Sie haben meinen Namen wegen Baal vergessen. Ein Prophet, der Träume hat, soll Träume erzählen. Wer aber mein Wort hat, soll mein Wort verkünden in aller Wahrheit. Dann wird sich zeigen, was Stroh und was Getreide ist. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ist mein Wort nicht wie Feuer, Ausspruch des Herrn? Ist es nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Wir beten: Öffne uns die Augen, Herr Jesus, und schärf uns den Blick, dass wir unterscheiden können zwischen unseren Wünschen, unseren Träumen, unseren Vorstellungen auf der einen Seite und dem, was du tatsächlich sagst, auf der anderen, auf deiner Seite. Wir wollen dich hören und wir wollen auf dich hören. Amen. Wer von euch war vor 2 Wochen da? Also Pfingstsonntag, der Segnungsgottesdienst, der lange. Also erstens, Gratulation, dass du wieder kommen traut hast. Und zweitens, kannst du dich noch daran erinnern, worum es in der Predigt gegangen ist?
Ja, Knochen.
Um Knochen ist es gegangen, um ein Stück aus dem Propheten Hesekiel ist gegangen, nach der Katastrophe von 586 vor Christus, nachdem Jerusalem von den Babyloniern erobert und ausradiert worden ist. Und es ist um die Frage gegangen, ob das noch einmal was wird. Jeremia ist ein Zeitgenosse von Hesekiel, ungefähr. Jeremia lebt in Jerusalem, Hesekiel ist ja schon früher nach Babylon, sagen wir mal, umgesiedelt worden. Und was Jeremia da in der Stelle predigt und aufschreiben lässt, das ist aus den letzten Jahren vor der Katastrophe. Juda, der kleine Südteil von Israel, ist gerade noch ein eigener Staat, abhängig von Babylon. König Zedekia ist von den Babyloniern eingesetzt worden, damit sein Land auch schön bei der Stange bleibt. Und er sorgt auch dafür, solange er auf die unter seinen Beratern hört, die ihm dazu raten. Die andere Partei am Hof, die sagt, lass dir nichts gefallen, verbünd dich mit Ägypten, hau die Babylonier raus. Und König Zedekia ist hin und her gerissen, kann sich nicht entscheiden, auf wen er hören soll. Dann ist der Jeremia, der Prophet. Was uns gerade passiert, sagt er, das ist Gericht. Gott lässt es zu, dass die Heiden über uns herrschen, weil wir ihm untreu geworden sind, weil wir den Bund mit ihm nicht gehalten haben. Akzeptiert das. Lasst es euch gefallen. Sonst passiert noch viel Schlimmeres. Aber die Gegenseite, die hat auch Propheten. Wir sind doch das Volk Gottes, sagen sie. Das kann doch nicht sein, dass die, die Gott nicht kennen, über das Volk Gottes herrschen. Gott hilft uns sicher. Er hat uns schon so oft geredet, weil wir ja sein Volk sind. Und weil hier in Jerusalem der Tempel steht, das sichtbare Zeichen, dass Gott unter uns ist. Und das haben wir ein Problem. Zedekia, der König, hat ein Problem. Propheten auf der einen Seite, Propheten auf der anderen Seite. Wem kann er glauben? Auf wen soll er hören? Wie unterscheidest du falsche und echte Propheten? Ich meine, wir tun uns leicht. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Zedekia hat nicht auf Jeremia gehört, sondern auf die andere Seite. Und Juda ist untergegangen. Jeremia steht heute in der Bibel, seine Gegner nicht. Er ist also der echte Prophet. Einfach. Für uns. Aber wie unterscheidest du falsche Propheten und echte Propheten, wenn du mittendrin steckst? Wie machst du es heute, wenn dir von so vielen Seiten gesagt wird, was gut ist und richtig und hilfreich? Wenn du schon in unserer Kirche so viel hörst und manches davon widerspricht sie ganz und gar. Da steht Toleranz gegen Eindeutigkeit, Nachsicht und Liebe gegen Konsequenz, Einsatz in dieser Welt gegen Stille vor Gott und. Wem kannst du glauben? Auf wen sollst du hören? Jeremia nennt Kennzeichen, nennt Merkmale und der muss wissen, weil der war ein echter Prophet. Das erste Merkmal, echte Propheten sind misstrauisch. Vor allem sind sie misstrauisch gegen sich selbst. Hör auf dein Herz. Kennst du den Satz? Schon mal gehört? Auf jeden Fall hörst du ihn in irgendwelchen Filmen, da wo die Helden vor einer schwierigen Entscheidung stehen und dann kommt ein weiser Mensch und gibt ihnen einen weisen Rat. Hör auf dein Herz. Und im Film passt es auch und funktioniert es also, zumindest in den Filmen, die ich mir anschaue. Ich stehe auf Filme, wo die Helden so richtig heldenhaft sind und am Schluss die Guten gewinnen. So muss das sein. Im Film. Im wirklichen Leben schaut die Geschichte anders aus. Auch die mit dem Herzen. Schon der alte König Salomo, der war ja bekanntlich besonders weise, zumindest solange sie an sein Gott gehalten hat. Schon der alte König Salomo hat geraten, gib Acht auf dein Herz, mehr als auf alles andere, denn davon hängt dein Leben ab. Jeremia selber hat gewusst, das menschliche Herz ist und bleibt ein Rätsel. Es ist abgrundtief verkehrt und unverbesserlich. Weißt du, hinter diesem Satz, Hör auf dein Herz. Da steht ausgesprochen Positives, Optimistisches. Ich fürchte, mehr ist nur ein bisschen blauäugiges Bild von uns Menschen. Dahinter steht diese Vorstellung vom guten Kern, der in jedem Menschen steckt, in jedem. Der Mensch ist von Natur aus gut, so hat es der Humanismus im 18. Jahrhundert geglaubt. Die Menschen sind böse. Eine traurige und fortdauernde Erfahrung erübrigt den Beweis. Jedoch, der Mensch ist von Natur aus gut. Ich glaube, es nachgewiesen zu haben. Jean-Jacques Rousseau, Philosoph. Also die Idee ist, im Naturzustand, von Anfang an, von innen heraus, da bist du gut. Eigentlich. Und wir wissen ja, wie das mit eigentlich ist. Nur die Umstände, die Gesellschaft und so weiter, die machen dich böse, die zwingen dich gerade dazu. Hat ja Friedrich Schiller ähnlich gesagt, es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ich würde ja, aber sie lassen mich nicht. Und wird dann sogar theologisch begründet mit der Bibel, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, hast du ganz am Anfang. Und das Bild Gottes, das muss ja gut sein, oder? Wenn du nur in dich hineinhörst, sagen sie, dann weiß dein Herz, was gut und richtig ist und will es auch. Hör auf dein Herz, du hast es im Gefühl. Und das ist schon der erste Denkfehler. Wir im Herzen, da wohnen nicht die Gefühle. Zumindest nicht in der Antike, nicht bei Jeremia, auch nicht bei den griechischen Philosophen, von denen wir gelernt haben. Die Gefühle wohnen ganz woanders. Du weißt es auch, du denkst noch nicht immer dran. Weil die Schmetterlinge, die da herumflattern, wenn du so richtig verliebt bist, die wohnen nicht im Herz. Wo wohnen die? Die wohnen im Bauch. Im Herz, da wohnt dein Wille. Im Herz, da fallen deine Entscheidungen. Was sagen wir ja bis heute, fass dir ein Herz. Das heißt, entscheide dich, entschließe dich. Ein beherzter Mensch, das ist ein entschlossener Mensch, nicht ein besonders gefühlvoller. Wenn du auf dein Herz hörst, dann erfährst du, was dich im Innersten bewegt, was dich treibt, was du im Innersten willst. Und da schaut's nicht so großartig aus. Ich frage euch nachher, wer Folgendes gesagt hat. Aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, verbotene sexuelle Beziehungen, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Wer hat das gesagt?
Jesus.
Jesus selbst. Der soll's wissen. Ich meine, auch Paulus. Der war ja schon ein trainierter Frommer, bevor er überhaupt an Jesus geglaubt hat. Und er lebt sie auch, nachdem er zu Jesus gefunden hat, folgendermaßen. So wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist zwar bei mir vorhanden, aber nicht die Fähigkeit, es zu tun. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. So schaut's in dir aus. Und in mir genauso. Darum sind echte Propheten misstrauisch, unglaublich misstrauisch, vor allem gegen sich selber, gegen das, was aus ihrem Herzen herauskommt. Die falschen Propheten, sagt Jeremia, die verkünden euch, was ihnen ihr Herz einflüstert. Eh klar, dass sie damit gut ankommen. Aus dem Herzen heraus, da kommt eben das, was eh alle denken und meinen und finden. Aus dem Herzen heraus kommt das, was du dir so wünschst. Und wenn dann nur einer sagt, ja, Gott meint das auch, das hörst gern, das leuchtet ein. Und Jeremia sagt dazu, nichts davon kommt aus dem Mund des Herrn. Weißt du, wenn Gott dich immer bestätigt, dann horch nochmal genau hin, wer du wirklich redet. Du hast was Besseres als dein Gefühl. Du hast was Besseres als dein Innenleben, dein Herz, deine Antriebe. Du hast das, was Gott tatsächlich gesagt hat, sogar schriftlich. Du kannst nachschauen, in der Bibel. Von mir aus hör dir an, was dein Herz zu sagen hat. Und dann nimm die Bibel als Maßstab her und vergleich's. Kann ernüchternd sein, aber das ist was Gutes, denn, zweites Merkmal, echte Propheten sind nüchtern. Manchmal sind sie auch ein bisschen ätzend. Kannst du den Jeremia vorstellen, wie er die falschen Propheten nachmacht, wenn die dann so aufgeregt wie die Händeln durch die Gegend rennen und gackern, ich hatte einen Traum, ja, einen prophetischen Traum. Man, Träume können was Schönes sein. Wem, außer mir, wem ist es auch schon passiert, dass du aus einem Traum aufwachst und du denkst, dass er ein Minuten länger war schon cool gewesen. Hätte schon gern gewusst, wie das weitergeht. Ich hätte doch so gerne noch die Prinzessin gerettet oder erobert oder am besten beides. Ich meine, ich tue mir leicht, ich wach dann neben einer auf, aber das hat nicht jeder. Man, es müssen auch nicht solche Träume sein, so in der Nacht. Jeder von uns hat so Träume. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist bei diesem Ich hatte einen Traum als erstes sofort eingefallen, Martin Luther King, I have a dream. Sein Traum, dass eines Tages die Kinder der früheren Sklaven und die Kinder der früheren Sklavenhalter als Brüder und Schwestern an einem Tisch sitzen. Ihr kennt das. Man, ist jetzt nicht unsere Geschichte? Wenn wir in unsere europäische Geschichte schauen, dann waren das vielleicht die Kinder der früheren Kreuzfahrer und die Kinder der früheren seldschukischen Türken. Naja, haben wir auch nur ein bisschen hin. Aber es ist ein schöner Traum. Vielleicht geht es um solche Träume. In Israel haben sie zur Zeit von Jeremia auch so einen Traum gehabt. Dass es wieder so wird wie früher. Wie damals, zur Zeit von David und nach ihm Salomo. Damals war Israel die beherrschende Macht in der Region, unbestritten. Die Nachbarn waren entweder unterworfen, oder sie waren ganz, ganz freundlich. Ganz freundlich. Weil die Großmächte, Ägypten und Babylon, waren anderweitig beschäftigt. Die hat es gerade beide innenpolitisch so geschleudert, dass sie keine Zeit gehabt haben, dass sie aufeinander losgeht. Das war sonst ihre Lieblingsbeschäftigung. Und dazu haben sie immer durch Israel durch müssen. Zur Zeit von David und Salomo eben nicht. Es war die Glanzzeit Israels. Und so soll es wieder werden. Unabhängig, frei und stark. So soll Israel sein. Wie es heute gehört, fürs Volk Gottes. Haben sie gemeint. Haben sie geträumt. Und ja, es hat die Propheten gegeben, die haben ihnen versichert, so kann es wieder werden. So wird's wieder werden. Gott will das ja auch. Muss er doch, geht gar nicht anders. Und diese Propheten sind beliebt und Israel hat gern auf sie gehört. Und Jeremia sagt, träumt's weiter. Unsere Zeit, unsere Leute, die haben andere Träume. Ich mache euch drei Beispiele, es gibt noch viel mehr. Gar nicht so wenige unserer Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, die träumen davon, dass wieder wird wie früher. Damals, wie das Benzin aus der Zapfsäule gekommen ist und das Gas aus der Leitung und der Strom aus der Steckdosen, und niemand hat sich überlegt, wie die dort reinkommen. Und Luft und Wasser waren eh immer sauber, ganz von selber. Damals, wie du einfach Fleisch gekauft hast im Supermarkt und es war so schön billig und keiner hat gefragt, wo das herkommt und wie es die Viecher vorher gegangen ist und was man denen alles eingeflößt hat. Damals, wie Orangen und Bananen und Ananas und Melonen noch Südfrüchte geheißen haben. Kannst du dich nur an die Geschäfte erinnern, wo draußen am Tafel gestanden ist, Obst und Südfrüchte? Wenn du dich an das erinnern kannst, bist du mindestens so alt wie ich. Und es war überhaupt kein Thema, von wo und wie weit aus dem Süden die herkommen und wie sie hertransportiert worden sind und unter welchen Bedingungen die Leute leben, die sie anbauen. Dass wieder so wird und wir uns das alles gönnen können und nicht drüber nachdenken, wann es unseren Planeten zerbröselt, wenn alle Leute auf der Welt so leben wie wir. Ein Traum. In der Kirche. Viele fromme Menschen träumen von einer Kirche, die für die Menschen da ist, in allem und jedem, weil dazu ist sie schließlich da. Die die Menschen bejaht, weil ja schließlich Gott Ja zu den Menschen sagt. Die die Menschen bestätigt und ermutigt in allem, was sie so treiben. Und Ja und Amen dazu sagt, weil ja schließlich Gott Ja zu den Menschen sagt und dann poppt's nur ein Segen obendrauf. Und deswegen ist diese Kirche dann beliebt und unumstritten und macht's allen Menschen recht. Ein Traum. Und in der Gemeinde? In der Gemeinde, da träumen wir von den Zuständen, wie es immer schon war. Mit einem Herrn Pfarrer, in der guten alten Zeit war es ganz selten, ganz selten eine Frau Pfarrer. Mit einem Herrn Pfarrer, der immer für alle da ist, sich um alles kümmert. Und am Sonntag sind alle im Gottesdienst, also alle, die eh schon immer da waren. Und kennen sie alle und vertragen sich alle und alle kennen die Sitten und Gebräuche und reden so wie wir. Und ist es nicht schön und kuschelig, wenn wir so unter uns sind? Und für all diese Propheten, für all diese Träume gibt's Propheten, die dir sagen, ja, ist ein guter Traum. Das darfst du dir wünschen. Und Gott will das auch, ganz sicher will Gott das auch, weil es ja gut ist. Und wenn was gut ist, dann ist Gott dafür. Und diese Propheten sind beliebt und du hörst gern auf sie. Und Jeremia sagt, träum weiter. Echte Propheten sind nüchtern. Die träumen vielleicht auch gern, wer tut es nicht von Zeit zu Zeit. Aber sie unterscheiden Traum und wirkliches Leben. Die wissen, dass nicht alle Menschen auf der Welt sich unseren Lebensstil leisten können. Und wann nicht alle, warum dann ausgerechnet wir? Die echten Propheten, die wissen, dass die Kirche nicht in erster Linie den Menschen dient, sondern Gott. Dass die Kirche für die Menschen da ist, aber im Auftrag Gottes und nicht nach dem, was die sie wünschen und erwarten. Echte Propheten wissen, Gemeinde ist nicht dazu da, dass sie sich selbst genügt und sich an sich selbst freut. Gemeinde ist dazu da, dass sie zu denen geht, die nett dazugehören und zu denen, die nett dazu passen und die reinholt. Nur drei Beispiele. Es gibt noch unzählig mehr, aber ich denke, du kriegst eine Vorstellung davon, warum echte Propheten keine Beliebtheitswettbewerbe gewinnen. Weil sie nicht den Menschen verpflichtet sind. Weil sie nicht danach fragen, was die, die sie hören, von ihnen erwarten und hören wollen. Weil sie einen einzigen Maßstab haben für das, was sie sagen. Echte Propheten sind eindeutig. Und manchmal sind sie ein bisschen einseitig. Dir ist vermutlich nicht aufgefallen, wie oft in dem Abschnitt aus dem Jeremia-Buch, es sind nur 14 Verse, wie oft da der Name Gottes vorkommt, war er schwierig, weil in den meisten deutschen Übersetzungen wird er nicht genannt. Da steht dann der Herr in Großbuchstaben. Kommt von diesem Brauch im Judentum, dass du den Namen Gottes überhaupt nicht aussprichst, damit er dann nicht irgendwann einmal im falschen Moment rausrutscht und du das zweite Gebot übertrittst. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz gebrauchen. Haben wir mal gelernt. Und außerdem, wenn klar ist, dass es eh nur einen Gott gibt, musst du nicht extra einen Namen nennen, damit klar ist, vor wem du redest. Zu Zeiten von Jeremia war das gar nicht so eindeutig. Da waren zum einen die verschiedenen Versionen von Baal noch voll in, also diese Naturkräfte, die es gut mit dir meinen, wenn du sie entsprechend geschickt handhabst, die wären wir anscheinend nicht los. Heute sagen sie Energien dazu und brabbeln vom Universum. Dann waren da noch die ägyptischen Götter im Rennen und im Sinn der Weltpolitik vor allem die babylonischen. Nicht für anders wie heute. Und deswegen haut ihnen Jeremia den Namen Gottes links und rechts um die Ohren. Diesen geheimnisvollen Namen, von dem wir nur noch wissen, wie man schreibt, mit diesen vier hebräischen Buchstaben, wo man nicht mehr wirklich wissen, wie man ausspricht. Am wahrscheinlichsten ist Yahweh, aber wissen tun wir es nicht.
Und dieser Name kommt in den 14 Versen 12-mal vor. Das nur ja klar ist, von welchem Gott wir hier reden. Ich bin, der ich bin, heißt es, hat er gesagt. Er ist der, der er eben ist. Und nicht der, den sie irgendwer vorstellt, auch du nicht. Weißt du, von Gott kann jeder reden. Und seit sie fast alle einig sind, dass es nur einen Gott gibt, zumindest in unseren Breiten, seitdem tun sie gerne so, als wären alle diese Götter dasselbe. Wir glauben ja eh alle an den einen Gott, sagen sie. Und dann ist anscheinend völlig egal, wie du den Gott denkst und was du in seinem Namen tust. Guter Gott, nennen sie ihn, ist derzeit so eine Mode. Und ich höre dann so ein bisschen immer das mit, guter Gott, wer auch immer du bist. Da ist alles drin, da sind sie alle drin, die Götter. Nicht mit mir, sagt Jeremia. Ich rede von einem ganz bestimmten Gott. Ich rede von dem Gott, der die Welt erschaffen hat, der Abraham berufen hat, der Mose beauftragt hat, der mit Israel seinen Bund geschlossen hat und diesen Bund gehalten hat und immer noch hält, obwohl es ihm schon längst davor gerannt seid. Weißt du, wenn du heute unter unseren Zeitgenossinnen und Zeitgenossen von Gott redest, das muss schief gehen. Weil du nämlich nicht weißt, was dein Gegenüber im Kopf hat, wenn sie oder er das Wort Gott hört. Du kannst nur bei einem völlig sicher sein, das schaut ganz anders aus als das, was du im Kopf hast. Darum reagieren auch manche so komisch drauf, wenn du von Gott redest. Weil sie denken, du meinst den, den sie im Kopf haben. Und dann geht's gar nicht anders, als dass sie dich missverstehen. Red von dem Gott, der ein Mensch geworden ist, weil er nicht ohne dich sein wollte. Red von Jesus, der lieber selber draufgegangen ist, als dass er dich verliert. Und red von dem Heiligen Geist, der dir an der Hand nimmt, weil du allein nicht kein Leben schaffst, das zu ihm passt. Nicht alles, was religiös und spirituell daherkommt, ist auch geistlich und christlich. Nicht einmal alles, was evangelisch daherkommt, ist auch geistlich und christlich, aber das sage ich nur so ganz unter uns. Also sei so eindeutig wie Jeremia. Wir reden von einem ganz bestimmten Gott. Und wir haben einen ganz eindeutigen Maßstab, was diesem Gott angemessen ist, was zu ihm passt und was nicht. Wer aber mein Wort hat, soll mein Wort verkünden, sagt Gott. Nur, dass wir uns recht verstehen, wir haben Glaubensfreiheit. Es steht jedem frei und jeder, dass du auf sein Herz hörst. Es steht jedem frei und jeder, dass du deinen Träumen folgst. Und es steht jedem frei und jeder, dass du dir Gott vorstellst, wie du ihn haben möchtest. Und es steht Gott frei, dass er der ist, der er ist, dass er sich nicht an dein Herz und nicht an deine Träume hält und auch nicht an das, was du dir so vorstellst. Denn das letzte Wort hat er selbst. Wer aber mein Wort hat, soll mein Wort verkünden. Jetzt noch die Hausübung für nachher beim Kaffee. Für Max darf es auch was anderes sein, der trinkt kann. Tauscht euch doch mal drüber aus, was sind so die Bilder, was sind so die Vorstellungen von Gott, denen ihr begegnet bei den Menschen um euch herum? Was haben die im Kopf, wenn sie von Gott reden? Und wie kannst du das richtigstellen? Redet mal drüber miteinander. Wer aber mein Wort hat, soll mein Wort verkünden, sagt der Gott, der ist, der er ist. Amen.